Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Eva Banner am Mikrofon und im Programm Argentinien. Nicht nur, weil der argentinische Präsident heute zu Gast ist im Bundeskanzleramt. Die Inflation ist in Argentinien mittlerweile auf über 50% gestiegen, sodass dort immer mehr in Dollar gezahlt wird. Fatal, wenn der Dollarkurs steigt, wie derzeit, weil die amerikanische Notenbank ihre Geldpolitik strafft. Mehr dazu gleich. Und wir schauen in dieser Sendung auch in die USA, wo die Zinserhöhungen bislang noch wenig Wirkung zeigen. Die Inflation ist im April nur minimal zurückgegangen. Der zunehmende Preisdruck bereitet auch dem deutschen Finanzminister Sorgen. Doch es gibt einen Plan, wie die so wörtlich Finanzpolitik der Zeitenwende aussehen soll, skizzierte er heute mit seinem Berater. Auch darüber werden wir berichten, aber zunächst zur Gasversorgung hierzulande. Nachdem die Ukraine heute Morgen mitgeteilt hat, den Transit von russischem Gas im Gebiet Luhansk im Osten kriegsbedingt einstellen zu müssen. Was bedeutet dieser ins Stocken geratene Gasfluss nun für Deutschland? Nadine Lindner hat sich umgehört.
Die ersten Reaktionen aus Politik und Verbänden auf die ukrainische Ankündigung eines partiellen Gasdurchleitungsstopps sind eher zurückhaltend.
Wichtig ist zu sagen, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell weiter gewährleistet.
So eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittag in Berlin. Und weiter mit Bezug auf Erhebungen der Bundesnetzagentur.
Die Gasmengen, die über die Ukraine in Waidhaus nach Deutschland fließen, gehen in der Folge der Reduzierung der Transite gegenüber gestern um gut 25% zurück. Diese Mengen werden allerdings aktuell durch höhere Flüsse, insbesondere aus Norwegen und aus den Niederlanden, ausgeglichen.
Preissprünge im Gasmarkt gäbe es bislang nicht, so das Wirtschaftsministerium. Auswirkungen der ukrainischen Entscheidung auf andere EU-Länder könne man noch nicht abschätzen, so die Bundesregierung. Der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland liege bei gut 38%. Der Branchenverband Zukunft Gas wies darauf hin, dass man die Ankündigung der Ukraine zur Kenntnis genommen habe. Jetzt werde genau beobachtet, wie sich die Lastflüsse in den Leitungen tatsächlich entwickelten. Erst dann könne man mögliche Auswirkungen abschätzen, das könne aber 2 bis 3 Tage dauern. Bei der Bundesnetzagentur gehen unterdessen die Vorsorgearbeiten weiter. Seit dem 30. März gilt die erste Stufe des Notfallplans Gas, was unter anderem bedeutet, dass es ein Krisenteam aus Gasversorgern und Regierungsvertretern gibt. Seit dem 3. Mai läuft zudem eine Datenabfrage bei Großverbrauchern durch die Bundesnetzagentur, um mehr Wissen zu Bedarfen zu gewinnen. Die Abfrage endet am 16. Mai und wird dann noch keine Abschaltreihenfolge für einen möglichen Notfall hervorbringen. Aus der deutschen Wirtschaft kamen erstmal abwartende bis sorgenvolle Reaktionen auf die Neuigkeiten aus der Ukraine. Im Deutschlandfunk sagte am Vormittag Jörg Rotermehl vom Verband der chemischen Industrie:
Die Unsicherheit darüber, gibt es im Sommer oder im Herbst dann überhaupt noch Gas, mit dem wir unsere Energieversorgung dann bestreiten können. Die Unsicherheit, die ist überhaupt gar nicht abschätzbar, wie die sich am Ende dann auswirken kann.
Die Chemieindustrie ist besonders abhängig von Gaslieferungen. Der Anteil am Gesamtverbrauch liegt bei gut 15%. Zur Versorgungssicherheit mit Erdgas soll auch das neue LNG-Beschleunigungsgesetz beitragen, das bereits gestern, einen Tag vor der regulären Kabinettssitzung, verabschiedet wurde. Möglich wurde das durch das sogenannte Umlaufverfahren innerhalb der Bundesregierung. Das Gesetz soll den Bau von LNG-Terminals, festen wie schwimmenden, schneller ermöglichen, ebenso den Bau der nötigen Gasleitungen. Die Genehmigungsbehörden können mit dem neuen Gesetz bestimmte Verfahrensschritte, vor allem bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, auslassen. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums widersprach der Kritik von Umweltverbänden. Unter anderem die Deutsche Umwelthilfe hatte beklagt, dass die Beteiligung von Umweltverbänden und Öffentlichkeit ausgehebelt werde.
Es ändert sich nichts an den materiellen, an den inhaltlichen Vorgaben, die solche Terminals einhalten müssen, aber es werden halt die Verfahren beschleunigt.
Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte letzte Woche Pachtverträge für 4 schwimmende Terminals unterzeichnet. Die erste Plattform in Wilhelmshaven soll noch in diesem Jahr in den Betrieb gehen.
Nadine Lindner war das zur aktuellen Gasversorgung und den Folgen. Die Folgen des Ukraine-Krieges bekommen Bürgerinnen und Bürger zu spüren und auch Unternehmen, weswegen die Regierung umfangreiche Entlastungen plant. Auch wenn zum Teil nur vorübergehender Natur, wie das 9-Euro-Ticket, sind diese kostspielig. Der geplante Ergänzungshaushalt, mit dem sich heute der Bundesrat beschäftigt hat, umfasst fast 40 Milliarden Euro zusätzliche Schulden, sodass die Neuverschuldung in diesem Jahr auf insgesamt 138,9 Milliarden Euro steigt. Und weitere Finanzspritzen sind nicht ausgeschlossen, wo die teure Energie den Aufschwung gerade ausbremst. Was kann, was sollte Finanzpolitik also derzeit leisten? Dazu hat der Finanzminister Antworten formuliert, zusammen mit seinem Berater Jörg Münchenberg dazu.
Christian Lindner baut vor. In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld hat der liberale Finanzminister heute ein 22 Seiten umfassendes Papier präsentiert, an dem sich die künftige Finanz- und Haushaltspolitik orientieren soll. Zumal die Lage ernst bleiben dürfte, so die Prognose seines Beraters Lars Feld, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Freiburg und ehemaliger sogenannter Wirtschaftsweiser.
Wenn man sich jetzt die jüngeren Indikatoren in Echtzeit sozusagen anschaut, ist der Ausblick noch weniger rosig. Es gibt nicht wenige, die aktuell davon ausgehen, dass dieses zweite Quartal ebenfalls stagnativ sein könnte. Und das Ganze bei kräftigen Preissteigerungen, die auch über das hinausgehen, was die Prognostiker erwarten.
In dieser Situation will Lindner vor allem die Angebotsseite stärken, also keine Konjunktur- und Subventionsprogramme auflegen, sondern das Umfeld für Unternehmen und Bürger verbessern. Durch den Abbau von Bürokratie, der Verschlankung von Genehmigungsverfahren, Förderung der Aus- und Weiterbildung bis hin zu möglichen Steuersenkungen, die allerdings von Grünen und SPD abgelehnt werden. Insgesamt will Lindner die Finanzpolitik künftig auf drei Pfeilern ausrichten.
Die kurzfristige Stabilisierung in der Krise, die wachstumsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik zur Steigerung der Produktivität zum anderen und dann zuletzt das klare Ziel fiskalischer Resilienz und finanzpolitischer Stabilität.
Im Klartext, der liberale Finanzminister hält weiter daran fest, im kommenden Jahr wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse einzuhalten, trotz erheblicher Risiken, etwa bei der Energieversorgung und steigender Preise. Auch die Vorgaben des EU-Stabilitätspaktes sollen mittelfristig wieder eingehalten werden. Ein deutliches Signal auch an die Koalitionspartner bei den bevorstehenden Verhandlungen für den Haushalt 2023.
Man muss den Exit finden aus dem Krisenmodus. Um den Exit finden zu können, verfügt dieser Staat über einen Klima- und Transformationsfonds. Er verfügt über hoffentlich bald ein Sondervermögen für die Bundeswehr. Die darüber hinausgehenden Bedarfe müssen dann irgendwann auch aus dem laufenden jährlichen Haushalt bedient werden können. Man muss irgendwann den Exit finden.
Zumal die Liste der Begehrlichkeiten eher lang werden dürfte, denn auch die geplante energiepolitische Unabhängigkeit von Russland wird teuer, von der geplanten Energiewende ganz zu schweigen. Wohl nicht zufällig nannte Lindner deshalb heute ausdrücklich das grün geführte Wirtschafts- und Klimaministerium.
Wenn ich etwa das Klimasofortprogramm sehe, wo jede sinnvolle Maßnahme, CO2 einzusparen, kombiniert ist mit einer Subvention aus dem Staatshaushalt. Das ist eine Ressortinitiative aus dem BMWK. Wie wir die bewerten, kann man zukünftig auf der Basis dieser Strategie entnehmen und interpretieren.
Dass der Finanzminister nun ausgerechnet heute die neuen Leitlinien für die mittelfristige Finanzpolitik vorgelegt hat, dürfte ebenfalls kein Zufall sein. Morgen werden die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vorgelegt. Die Einnahmen des Bundes werden demnach trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage wohl eher weiter steigen.
Aus Berlin berichtete Jörg Münchenberg. Hoffnung auf ein wenig Entspannung bei der Inflation machte heute die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, die ungewöhnlich deutlich nochmals eine Zinswende im Juli ankündigte. Anleihenkäufe könnten Anfang des dritten Quartals auslaufen, eine Zinserhöhung einige Wochen später so wörtlich praktisch auf dem Fuße folgen. Und damit wäre die EZB allerdings noch immer spät dran, verglichen mit der amerikanischen Notenbank, die ja mittlerweile schon zweimal den Leitzins angehoben hat in diesem Frühjahr. Kurzfristig kann selbst dieses entschlossene Vorgehen wenig bewirken, wie die aktuellen Zahlen zur US-Inflation zeigen. Aus Washington dazu Katrin Brandt.
Die Inflation in den USA steigt weiter an, aber womöglich weniger stark. Laut Arbeitsministerium lagen die Verbraucherpreise im April 8,3% höher als vor einem Jahr. Im März hatte die Steigerung bei 8,5% gelegen. Das war der höchste Wert seit über 40 Jahren. Vergleicht man die Entwicklung von Monat zu Monat, mussten die Verbraucher im April 0,3% mehr bezahlen als im März. Ob diese Verlangsamung der Beginn eines Trends ist, das lässt sich noch nicht sagen. Die Benzinpreise zum Beispiel treiben die Inflation wieder an. Gerade haben sie ein Allzeithoch erreicht mit dem Schnitt 4,40 Dollar pro Gallone. Das sind umgerechnet rund 1,10 Euro pro Liter. Grund dafür sind die hohen Ölpreise. Rohöl kostete gestern rund 100 Dollar pro Barrel. Die US-Notenbank Fed versucht, die Inflation durch steigende Zinsen zu bremsen. Vorige Woche erhöhte sie den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr, diesmal um 0,5 Prozentpunkte. Weitere Erhöhungen werden folgen.
Berichtet Katrin Brandt aus Washington, was den Dollarkurs schon seit geraumer Zeit nach oben treibt. Das merken auch die Menschen in anderen Ländern, in Argentinien zum Beispiel, denn dort ist der Dollar zu einem begehrten Gut geworden. Immer mehr Geschäfte werden in Dollar abgewickelt, weil das Vertrauen in die eigene Währung, in den Peso, schwindet. Denn in Argentinien ist die Inflation mittlerweile auf über 50% gestiegen. Wie sich der Alltag bei einer derart rasanten Geldentwertung bewerkt, lässt. Das berichtet aus Buenos Aires Anne Herberg.
Auf dem Zentralmarkt von Buenos Aires. Auf den Tischen stapeln sich frische Salatköpfe und leuchtend rote Tomaten. Daneben Fleischsteken mit saftigen Rinderstücken. Doch im Land der fruchtbaren Pampas und endlosen Rinderweiden können sich das immer weniger leisten. Metzger Alberto Yanis merkt das deutlich. Die Leute kommen, schauen und gehen weiter, ohne etwas zu kaufen. Ich schufte täglich 12 Stunden, aber mein Gehalt reicht hinten und vorne nicht. Alles wird ständig teurer. Allein für die Miete geht die Hälfte meines Lohns drauf, sagt selbst der festangestellte Fabrikarbeiter Fabian Sepúlveda. Argentinien hat eine der höchsten Inflationsraten der Welt. Derzeit liegt sie bei fast 55%. Für 1.000 Pesos, die größte Banknote überhaupt, bekommt man aktuell gerade noch 60 Eier. Kein Wunder, dass kaum einer mehr in die Landeswährung vertraut. Wer kann, rettet sein Erspartes in US-Dollar. Das Problem ist nur, die sind inzwischen knapp, denn der Staat, der jede Menge Auslandsschulden zu bezahlen hat, braucht seine Reserven selbst und hat den Umtausch beschränkt. Seitdem blüht der Schwarzmarkt. Cambio, cambio. Das kakophonische Mantra der Arbolitos, wie die illegalen Geldwechsler auf der Einkaufsstraße Florida genannt werden, nur wenige Meter vom Regierungspalast Casa Rosada entfernt. Auch Celeste, Spaghetti-Top, nordargentinischer Akzent, soll Kunden werben. Als sie geboren wurde, vor 20 Jahren, galt 1 Dollar 3 Pesos. Heute liegt der Schwarzmarktkurs bei 200 Pesos, noch einmal doppelt so hoch wie die offizielle Rate. Für euch Touristen ist es gut, wenn der Dollarkurs steigt, für uns nicht. Als die Regierung gerade mit dem Internationalen Währungsfonds verhandelt hat, da ist der Kurs jeden Tag höher gestiegen. Da war hier die Hölle los. Die Menschen hatten Angst und wollten ihr Geld schützen. Deswegen haben sie umso mehr Dollar gekauft. Die Argentinier sind krisenerprobt, notgedrungen. Hyperinflation Ende der 80er Jahre, Finanzcrash dann Anfang der 2000er. Die Bankkonten von Millionen wurden einfach gesperrt. Am besten gefahren sind immer diejenigen, die Dollar hatten, und zwar in bar. Diese Binsenweisheit ist allen ins Blut übergegangen, sagt Soziologin Mariana Luzzi, die ein Buch über die Beziehungen der Argentinier zur US-Devise geschrieben hat. Es gibt Wirtschaftsbereiche, die sind dollarisiert. Der Immobilienmarkt zum Beispiel. Verhandelt und bezahlt wird in Dollar, am besten in Cash. Darüber hinaus ist der Dollarkurs aber eine Art Fieberkurve der argentinischen Realität, ein Indikator für die wirtschaftliche und politische Situation im Land. Alle wissen, steigt er, steigen sofort alle Preise und verschlechtern sich die Löhne. Und gleichzeitig sagen die Schwankungen natürlich auch etwas über die Unfähigkeit der Regierungen aus, die Wirtschaft zu kontrollieren. Mal werden Preise festgeschrieben, dann wieder schmeißt die Regierung die Geldmaschine an, um Sozialhilfen und Subventionen zu finanzieren. Das klaffende Loch im Haushalt wird dadurch nur noch größer. Während die schrumpfende Mittelschicht zu Finanzjongleuren geworden ist, wissen andere nicht mehr, wie sie ans Monatsende kommen sollen. Auch Celeste nicht, die für andere Geld wechselt, aber selbst noch nie einen US-Dollar besessen hat. Ich hätte gern einen richtigen Job. Ich habe eine Ausbildung als Apothekerin, aber überall gibt es nur Absagen. Das ist deprimierend. Stattdessen stehe ich hier auf der Straße rum und mein eigenes Geld reicht nicht. Ich hangle mich nur so von Tag zu Tag. Und Argentiniens Krise spitzt sich zu. 40% der Einwohner des Landes gelten inzwischen als arm, sind auf Suppenküchen und Nachbarschaftsnetzwerke angewiesen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht protestiert wird. Für Donnerstag sind erneut große Straßenblockaden in Buenos Aires angekündigt.
Und von dort berichtete Anne Herberg. Und wir kommen zurück ins Inland, wo sich schon jetzt abzeichnet, dass, wenn alles teurer wird, wenn auch nicht vergleichbar mit argentinischen Verhältnissen, mehr auf den Preis geschaut wird im Supermarkt und weniger auf höhere Standards bei Tierwohl und Umweltschutz zum Beispiel. Bioläden und Bio-Supermärkte melden heute für das erste Quartal einen Umsatzrückgang. Bei Produkten, deren Anbieter Wert legen auf gerechte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, bei Produkten also mit dem Fairtrade-Siegel, sieht das offenbar anders aus. Die sind nach wie vor gefragt, vor allem Kaffee, berichtet Anja Dobrodinsky.
Der faire Handel hat sich in schweren Zeiten gut geschlagen, resümiert Dieter Overath, der Vorstandsvorsitzende von Fairtrade Deutschland. 2,1 Milliarden Euro haben deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher im vergangenen Jahr für faire Produkte ausgegeben. Das sind 9% mehr als im Vorjahr. Der Absatz von Fairtrade-Kaffee zum Beispiel ist stabil geblieben.
Wo ja die Gastronomie sehr stark auch weiterhin noch teilweise unter der Pandemie leidet, dass wir trotzdem die 24.400 Tonnen Kaffee gehalten haben, ist in sich schon ein Erfolg.
Das größte Plus haben mit 25% fair gehandelte Rosen verzeichnet. Gut 630 Millionen Stiele wurden verkauft. Sie haben inzwischen einen Marktanteil von mehr als einem Drittel. In Supermärkten gibt es immer öfter ausschließlich Fairtrade-Rosen. Auch der Absatz von Kakao, Tee und Baumwolle ist gestiegen. Einen Rückgang haben hingegen die fair gehandelten Bananen verzeichnet. Den führt Dieter Overath auf die anhaltenden Preiskämpfe zurück.
Ein Kilo Bananen unter einem Euro, 10.000 Kilometer entfernt aus Ecuador gekommen, harte Arbeit dahinter. Wann hört das mal endlich auf?
Trotz leichtem Minus haben die fair gehandelten Bananen hierzulande einen Marktanteil von 14%. Auch in den ersten Monaten dieses Jahres ist der Umsatz mit fair gehandelten Produkten insgesamt gewachsen, und zwar trotz des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Preissteigerungen. Dieter Overath von Fairtrade Deutschland folgert daraus, fairer Handel ist robust.
Dass die Kundschaft, die Fairtrade-Produkte kauft, es aus Überzeugung macht. Und das ist etwas, wo wir nicht in großer Sorge sind, dass wir unter die Preisräder kommen.
Gleichzeitig schütze fairer Handel auch die Menschen in den Anbauländern gegen Krisen. Die bekommen nämlich Prämien, erklärt Dieter Overath.
Diese Prämie ist wichtiger denn je für Investitionen vor Ort, in Klimaanpassung.
Oder in soziale Projekte für Arbeiter und Arbeiterinnen. 2021 sind durch den Verkauf fairer Produkte in Deutschland 40 Millionen Euro an Prämien zusammengekommen. So konnten die Folgen der Pandemie und des Klimawandels abgemildert werden. Die hatten zum Beispiel in den Kakaoanbauländern Westafrikas die Kosten für Treibstoff, Dünger und Lebensmittel massiv steigen lassen.
Über die Fairtrade-Bilanz war das ein Beitrag von Anja Dobrodinsky. Und zum Schluss schauen wir noch auf ein Unternehmen, das von den Corona-Auflagen und hochgezogenen Grenzen zu Beginn der Pandemie regelrecht in die Knie gezwungen wurde. Der Touristikkonzern TUI, der von einem Tag auf den anderen quasi die Geschäftsgrundlage verlor. Um zu überleben, erhielt TUI dann Staatshilfe in Milliardenhöhe. Inzwischen ist diese zum Teil zurückgezahlt und der weltgrößte Reisekonzern rechnet sogar schon bald wieder mit schwarzen Zahlen, wie aus Hannover Bastian Brander berichtet.
Die Lust zu verreisen sei wieder da. TUI vermeldet am Ende seines zweiten Quartals, das Geschäftsjahr in der Tourismusbranche beginnt traditionell im Oktober mit dem Ende der Sommersaison, Geschäftszahlen, die ihn sehr optimistisch stimmten, so TUI-Chef Fritz Jussen.
Wir operated.
Wir waren bei 71% Auslastung im vergangenen Quartal im Vergleich zur Vorpandemiezeit. Es ist auch eine Steigerung im Vergleich zum Quartal davor. Das entspricht unseren Erwartungen. Wir hatten 1,9 Millionen Gäste, das sind 1,7 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Entscheidend ist, dass unsere Flugzeuge gut ausgelastet waren und damit profitabel. Am Ende stehe so ein negatives Ergebnis, das aber in der Reisebranche im Frühjahr üblich und erwartbar sei. Denn die meisten Zahlungen erhalten die Veranstalter im Sommer. Auf den blickt Jussen und blickt die TUI optimistisch. Für den Sommer 2022 haben wir weiterhin eine positive Buchungsentwicklung. 5 Millionen Buchungen haben wir im vergangenen Quartal verzeichnet. In den vergangenen 6 Wochen haben wir das Vorpandemieniveau überschritten. wir holen enorm auf. TUI erwartet somit, anders als in den beiden vergangenen Jahren, in diesem Jahr wieder profitabel zu werden, mit einem signifikant positiven bereinigten Ergebnis. Während der Pandemie hatte der Konzern Staatshilfen angenommen, um wirtschaftlich zu überleben. Kreditlinien in Höhe von 700 Millionen Euro hat TUI bereits zurückbezahlt. Houston kündigte heute weitere Rückzahlungen an. So scheinen sich die Folgen der Pandemie für den Reiseveranstalter auszuschwemmen und auch der russische Überfall auf die Ukraine habe Ende Februar, Anfang März zumindest nicht für einen starken Einbruch der Buchungen gesorgt. Wir sehen hier einen kleinen Ausreißer nach unten, der so nicht zu erwarten war. Ich denke, dass man dort den Kriegsbeginn sieht. Die Buchungen sind zwischenzeitlich zurückgegangen, danach aber auch wieder angestiegen. Weiter unklar ist der Umgang mit dem russischen Stahlunternehmer und Milliardär Alexei Mordaschow, der vor einigen Jahren als Großaktionär bei TUI eingestiegen war. Mordaschow hatte auch eine wichtige Rolle bei der Rettung des Unternehmens während der Pandemie gespielt. Die EU hat ihn mit Beginn des Kriegs auf Sanktionslisten gesetzt. Mordaschow hatte seine TUI-Anteile Ende Februar verkauft an eine Firma, hinter der seine Ehefrau steht. Zur Prüfung dieses Vorgangs durch das Bundeswirtschaftsministerium gab sich TUI-Chef Houston heute kurz angebunden.
There is no change in situation.
Es gibt nichts Neues, über das ich Sie informieren kann.
Nothing to update you on.
Offener geht Houston mit den Folgen der Inflation für die TUI um. Insbesondere die steigenden Ölpreise seien ein Problem. Derzeit fange der Konzern sie aber auf durch die im Schnitt 20% teurer verkauften Reisen.
Soweit Bastian Brandau und die TUI-Bilanz. Die nehmen wir mit zu Claudia Werle in den Frankfurter Börsensaal. Wie kamen die denn an bei den Anlegerinnen und Anlegern?
Ja gut, steigende Buchungszahlen, die Aussicht auf Zurückzahlung von Staatshilfen, Aussicht auf bessere Zeiten, das ist hier an der Börse wirklich gut angekommen. TUI-Aktien am Nachmittag fast 5% im Plus.
Die Inflation ist in den USA, wir haben es gehört, nur leicht zurückgegangen im April. Hatte man sich da mehr erhofft an der Börse?
Na gut, die Teuerung in den USA ist ja nach wie vor hoch. Im Prinzip ist das keine Entwarnung. Die US-Notenbank wird wachsam bleiben. Vieles spricht dafür, dass es in nächster Zeit weitere deutliche Zinsanhebungen in den USA geben wird. Auch hier in der Eurozone könnte es im Sommer eine erste Zinserhöhung geben. Seit langer, langer Zeit. EZB-Chefin Christine Lagarde hat sich entsprechend geäußert. Nicht zum ersten Mal. Hier in der Eurozone ist die Inflation zwar nicht so hoch wie in den USA, aber mit über Prozent doch deutlich über dem Niveau, das von der Europäischen Zentralbank anvisiert wird. Der DAX, kurz nach Veröffentlichung der Inflationszahlen in den USA zunächst eingeknickt. Jetzt steht er aber fast 2% kann man sagen, im Plus bei 13.796 Punkten.
Sorgten die Äußerungen von Lagarde und die US-Inflation denn auch für Bewegung auf dem Devisenmarkt?
Es wird ja erwartet, dass auch hier in der Eurozone die Zinsen angehoben werden. Der Euro jetzt aktuell etwas niedriger als gestern bei einem $1.0541.
Dann schauen wir noch auf Einzelwerte im DAX heute. Klarer Verlierer Bayer. Was drückt da auf den Kurs?
Gestern haben die Leverkusener noch von guten Geschäften berichtet, zumindest in einigen Bereichen. Jetzt kommt der Glyphosat-Streit wieder auf den Tisch. Mit der Übernahme von Monsanto hat sich Bayer ja eine Unmenge an Problemen gleich mit eingekauft. Der glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Deswegen gibt es Tausende von Klagen in den USA. Nun hat die US-Regierung dem Supreme Court, dem obersten Gericht im Land, davon abgeraten, einen Antrag auf Abweisung einer Klage anzunehmen. Da geht es um eine Klage von Edwin Hardemann, der Monsanto für seine Krebserkrankung verantwortlich gemacht hat. Bayer wollte die Entscheidung überprüfen lassen. Für Bayer geht es um sehr, sehr viel Geld. Anleger wollen jedenfalls nur noch eines. Bayer-Aktien verkaufen die Papiere 6,7% im Minus. Es sind die großen Verlierer im DAX.
Ja, und im MDAX ein Verlierer Siemens Energy. Siemens Energy gab die eigene Prognose. Das kommt auch nicht gut an, oder?
Das ist richtig. Und das hängt vor allem mit der Windenergie-Tochter Siemens Gamesa zusammen. Die Tochter berichtet von steigenden Kosten, von hohen Verlusten. Gut, damit steht die Windenergie-Tochter nicht alleine da. Aber Siemens Gamesa verhagelt das Ergebnis. Die Aktien von Siemens Energy jetzt 3% im Minus.
Schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
Die Umlaufrendite ist gesunken von 0,91 auf 0,82% und für die Feinunze Gold müssen 1849,54 Dollar gezahlt werden.
Börseninformationen waren das von Claudia Werde. Vielen Dank nach Frankfurt. Der Kongress Zukunft deutscher Film ist gleich ein Thema in Kultur heute. Dann können Sie ein Interview hören mit dem Festivalleiter Gregor Schubert. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.